Ja, von meiner Seite nochmal schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf, um mit euch gemeinsam weiter im ersten Johannesbrief uns reinzugraben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, dass manche Leute über den Text, auf den wir heute schauen, eine ganze Predigtreihe halten haben. Also man könnte darüber auch wahrscheinlich einen ganzen Monat lang predigen, weil es einfach so ein wertvoller, so ein wichtiger, so intensiver Text ist. Was Johannes uns mitgibt, was Johannes uns zu sagen hat über das Leben als Kind Gottes. Bevor ich uns den Text lese, bete ich noch. Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst, dass du es uns gegeben hast, dass du dich gezeigt hast, dass du dich auch darin offenbarst, dass wir von Jesus wissen dürfen, letztlich durch dein Wort, dass du das einfach so geschenkt hast, dass wir es bis heute so überliefert bekommen haben, dass du Menschen dafür gebraucht hast, um es niederzuschreiben, was du mit dieser Welt von Anfang an geplant hast, wie du mit dieser Welt und mit uns einen Weg gehst und gegangen bist und in die Zukunft gehst. Danke, Vater im Himmel, dass wir ja dieses kostbare Wort haben dürfen, und ich bitte dich, Herr, dass du es uns heute Morgen auch wieder ganz neu aufschließt und dass du es gebrauchst, um uns zu reden und uns zu verändern, immer mehr in dein Bild. Amen. Ja, ich lese uns Text aus 1. Johannes Kapitel 2, die Verse 28 bis Kapitel 3, Vers 10. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Ihr wisst ja, dass er, der Sohn Gottes, der Gerechte, nie etwas Ungerechtes getan hat und sich in allem nach Gottes Willen richtete. Dann könnt ihr auch sicher sein, dass jeder, der wie er das Rechte tut, aus Gott geboren ist. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen, und wir sind es tatsächlich. Doch davon weiß die Welt nichts. Sie kennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Wer sündigt, lehnt sich gegen Gottes Ordnung auf. Sünde ist ihrem Wesen nach Auflehnung gegen Gott. Und ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Wer mit ihm verbunden ist und in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat nichts von Gott begriffen und kennt ihn nicht. Liebe Kinder, lasst euch von niemand irreführen. Nur wer das Rechte tut, ist gerecht. Gerecht wie Jesus, der in allem Gottes Willen erfüllt hat. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott ist sein Vater geworden. Wie könnte er da noch sündigen? Daran zeigt sich, ob jemand ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels ist. Wer nicht tut, was in Gottes Augen recht ist, stammt nicht von Gott. Und genauso wenig stammt der von Gott, der seinen Bruder und seine Schwester nicht liebt. Wort des Herrn für uns. Dieser Text, der hat es wirklich in sich. Es geht um Gottes Kinder. Und was es heißt, eigentlich ein Kind Gottes zu sein und was es heißt, als Kind Gottes zu leben. Aber bevor man sich mit diesem Thema weiter beschäftigt, gilt es ja erst noch mal eine Frage zu klären. Nämlich, wer ist denn jetzt eigentlich ein Kind Gottes? Sind alle Kinder Gottes? Und letztlich tatsächlich diese Frage zu klären, wie Matthias so gesagt hat, ja, ich kann das nicht so schön im Dialekt, ja, aber ich sag's mal so, in meiner Heimat, also in der, wo ich aufgewachsen bin, da würde man in dem Dialekt sagen, wo kommst du weg? Ja, aber es bedeutet das Gleiche. Zu wem gehörst du? Wo kommst du her? Denn wie ist das jetzt mit Kind Gottes? Sind das alle? Und wenn nein, kann man das irgendwie werden oder nicht? Eigentlich sucht man sich doch die Familie gar nicht aus, in die man hineingeboren wird. Das ist doch auch so ein Sprichwort, oder? Die Familie, in die man hineingeboren wird, die kann man sich eben nicht aussuchen. Ja? Die ist einfach da, da gehört man dazu. Und bei der Familie Gottes? Johannes stellt hier etwas gegenüber. Er sagt nämlich, es gibt Kinder Gottes. Und er benutzt hier einen Ausspruch, ich muss ehrlich sagen, der mir auch sehr schwer über die Lippen geht. Aber er stellt gegenüber Kinder Gottes und er spricht von Kindern des Teufels. Das ist richtig harter Tobak. Wie kann man denn sowas sagen? Ich meine, es bedeutet natürlich erstmal einfach, okay, anscheinend sind nicht alle Kinder Gottes, aber was will der Mann damit sagen, dass der uns sowas hier hinschreibt? Ja, das klingt ja fast wie aus einem Horrorfilm oder so. Johannes greift etwas auf, was für den Glauben eines Christen absolut elementar und wichtig ist. Jesus hat das mal so gesagt, so formuliert selbst, hat gesagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Im christlichen Glauben gibt es keine Schweiz. Ja, es gibt nicht den Ort der Neutralität. Im christlichen Glauben gibt es entweder ein mit Gott unterwegs zu sein, für ihn sein, oder nicht mit ihm unterwegs zu sein. Und Jesus sagt selbst, und Gott sagt selbst immer wieder in seinem Wort, dann ist das kein neutraler Punkt, wo man sagt, ja, Gott, ich bin jetzt nicht für dich, aber ich bin ja auch nicht gegen dich. Ja? Sieh mich einfach als neutral. Das gibt es eben bei Gott nicht. Es gibt nur Plus und Minus. Das Neutrale ist nicht da. Ausgeglichenheit der Ladung. Ja? Entweder dafür oder eben dagegen. Mit Gott und für Gott oder ohne Gott und damit auch gleichzeitig gegen ihn. Denn was ist denn das Kennzeichen? Vielleicht hilft es auch nochmal, uns das klar zu machen, was Johannes hier nämlich auch als Kennzeichen beschreibt dafür, was es bedeutet, nicht auf der Seite Gottes zu sein. Und er sagt, das eine ist, wer nicht auf der Seite Gottes ist, der kennt Gott nicht. Er kennt Gott nicht. Weiß nicht, wer er ist. Also das ist zum einen eine Sache des tatsächlich des Intellekts, dass man einfach gar keine Ahnung hat. Aber Johannes geht es um mehr. Und in der Bibel geht es immer um mehr, wenn um Kennen und Erkennen. Wenn es darum geht, ist immer wieder eine Wiederholung, dann geht es eben nicht einfach nur um etwas Wissen, sondern dann geht es um eine tiefe Beziehung, um eine zwischenmenschliche Beziehung. Im biblischen Sinne kenne ich einen Menschen nicht, wenn ich seinen Namen weiß, wenn ich weiß, wo er wohnt, wenn ich weiß, welchen Beruf er hat, wenn ich weiß, wie alt er ist. All das bedeutet es nicht im biblischen Sinne, jemanden zu kennen. Jemanden zu kennen und auch Gott zu kennen, bedeutet in einer persönlichen Beziehung zu dieser Person zu stehen. Das heißt nicht nur zu wissen, wann man Geburtstag hat, sondern ich sage es mal so, sondern auch vorbeizugehen und diesen Geburtstag mit der Person zusammen zu feiern. Das würde kennen bedeuten. Und Gott zu kennen bedeutet eben nicht einfach etwas über ihn zu wissen und sei es, dass man tatsächlich vieles wüsste aus der Bibel oder aus dem Religionsunterricht oder aus dem Kindergottesdienst oder aus sonst welchen Gelegenheiten. Es geht eben nicht darum, viel über ihn zu wissen, sondern es geht tatsächlich darum, in einer Beziehung zu ihm zu leben und zu sagen, du bist mein Gott. Und damit ist ja eigentlich schon alles gesagt. Denn das ist erstmal ein ganz wichtiges Kennzeichen. Wer Gott nicht kennt, der kann nicht zu ihm gehören. Wer nicht sagt, du bist mein Gott, nicht einer, sondern mein Gott. Und das ist ja ein maximales Bekenntnis, weil man kann ja nichts Größeres sagen über ihn, als dass er sagt, du bist mein Gott, mein Herr. Ich gehöre dir, du hast mich gemacht. Also, wenn man das nicht sagen kann, dann ist klar, man kennt ihn nicht. Und das bedeutet dann eben auch, und das ist das Zweite, was er sagt, dass man sich gegen ihn und auch ja, sein Anspruch, Gott zu sein und das, was da drin eigentlich steckt, genau dagegen auflehnt. Johannes spricht hier immer wieder davon, von Sünde und dass man Sünde tut. Und es ist wichtig, dass man hier wahrnimmt, wie er Sünde in diesem Abschnitt definiert. Denn Johannes spricht ja am Anfang davon, dass niemand sagen kann, ich sündige nicht. Ja, völlig egal, ob man mit Gott ist, mit Gott unterwegs ist oder ohne Gott unterwegs. Es gibt immer wieder diese Momente, in denen wir Dinge tun, sagen, denken, die sich gegen Gott richten, die nicht dem entsprechen, was Gottes Wille ist. Und Johannes sagt, es ist so. Und wenn irgendein Christ meint, bei ihm wäre das nicht der Fall, dann sagt Johannes, dann ist das Selbstbetrug. Also wie kann er dann davon reden, hier immer wieder, dass ein Christ nicht sündigt und dass das ja gerade das Kennzeichen eines Menschen ohne Gott ist, dass man sich, weil Johannes hier nochmal eine Definition mit reinbringt, die ganz bedeutungsvoll ist. Indem er nämlich sagt, die Sünde, von der ich hier spreche, ist die Auflehnung gegen Gott. Und wer ohne Gott lebt, der lebt in Auflehnung gegen Gott. Es geht gar nicht anders. Das kann die ganz offensichtliche Auflehnung gegen Gott sein, indem man einfach sagt, ach weißt du was, Gott, ja, das ist ja nur was für Leute, die mit ihrem eigenen Leben nicht klarkommen. Ich brauche Gott nicht. Lass mich damit in Ruhe. Will ich überhaupt nichts von wissen? Und außerdem dann gibt es da auch immer noch so veraltete Moralvorstellungen, von denen, auf die habe ich sowieso schon gar keinen Bock mehr. Und deswegen lass mich einfach damit in Ruhe, ich brauche Gott nicht. Das ist eine ganz offensichtliche und klare Auflehnung. Und niemand würde sagen, ja, vielleicht meint er es doch nicht so. Nee, das ist alles geklärt. Ja? Aber es gibt auch eine viel subtilere Auflehnung gegen Gott. Denn wie kann es sein, wenn Jesus in der Zeit, als er unterwegs war, mit einer Sorte Menschen immer wieder in größte Konflikte kam. Und diese Menschen, die wollten alles richtig machen. Die waren ja voll auf dem Dampfer, dass sie davon überzeugt waren, sagen, wir wollen nach Gottes Willen leben. Wir wollen das tun, was vor Gott richtig ist. Und die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet. Die Pharisäer und Schriftgelehrten der Zeit damals, die hatten wirklich, wirklich ein ganz großes Anliegen, mit allem, was sie tun, Gott zu gefallen. Und Jesus sagt ihnen das mal ganz krass, ihr habt den Teufel zum Vater. Hä? Was soll das denn? Also die sagen, die stellen sich doch nicht hin und sagen, von Gott will ich nichts wissen und Gott brauche ich nicht und Gott ist sowieso eine Erfindung für keine Ahnung wen, aber irgendwie einfach nur eine Projektion und was soll das und mit dem will ich nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil, die haben sich gesagt, Gott ist der Allerhöchste, er ist der allein wahre Gott, ihm wollen wir gehorchen, wir wollen das tun, was in seinen Augen richtig ist, wir strengen uns dafür an, wir wollen, dass viele Leute da mitmachen. Weil auch das Auflehnung gegen Gott sein kann. Es ist die Auflehnung gegen Gott aus der eigenen Religiosität, aus der eigenen Selbstgerechtigkeit. Es ist die Auflehnung gegen Gott, die sagt, und wenn ich das dann alles gemacht habe, Gott, dann erwarte ich von dir aber auch Folgendes. Es ist die Auflehnung gegen Gott, die durch Religiosität versucht, Gott in den Griff zu kriegen. Es ist eine Auflehnung gegen Gott, die durch eigene Anstrengung versucht, Gott zu manipulieren. Es ist die Auflehnung gegen Gott, die sagt, Gott, schau mal, was ich alles für dich tue. Und jetzt tu du auch dies oder jenes für mich. Denn auch das ist Auflehnung gegen Gott, weil die Selbstgerechtigkeit und die Religiosität es nicht zulässt, dass Gott allein souverän ist, dass Gott allein entscheidet, dass Gott allein herrlich, heilig und gerecht ist. Und dass das, was er tut, wahr, wahrhaftig, heilig und gut ist. Es ist eine Auflehnung, die eben nicht einer unbedingten Liebe Gottes vertraut, sondern sicherstellen will, dass man am Ende auch gut dabei rumkommt. Falls Gott mal vergisst, was gut für mich ist, habe ich ja noch was in der Hand, damit er das tut, was gut für mich ist und worauf ich ja mir einen Anspruch hart erarbeitet habe. Auflehnung gegen Gott. Auf die eine oder andere Weise. Und mal ganz im Ernst, die Bibel macht uns immer wieder klar, dass das eigentlich unser Standardmodus ist, in dem wir unterwegs sind. Entweder auf die eine oder andere Weise. Entweder, dass wir Gott ablehnen und nichts mit ihm zu tun haben wollen, oder wenn wir schon akzeptieren, dass er da ist, dann doch wenigstens so, dass wir ihn irgendwie noch im Griff haben. Dass er am Ende das dann auch sicher tut, was gut für uns ist und wo wir mit unserer Anstrengung, mit unserer Leistung, mit unserem Frommsein doch dann am Ende wenigstens auch Gott im Griff haben können. Und wie wird man das los? Johannes erinnert uns hier dran, sagt er, das ist ganz einfach und ganz schwierig zugleich. Und zwar, weil er nämlich sagt, was dafür notwendig ist, ist, dass wir aus Gott geboren werden, dass wir neu geboren werden, weil unser Standardmodus eben nicht der ist, Kind Gottes zu sein, sondern um Kind Gottes zu werden, brauchen wir eine Neugeburt, eine Wiedergeburt, eine Geburt aus Gott. Das ist an sich ganz einfach. Und auf der anderen Seite auch sehr herausfordernd, weil schon Nikodemus, von dem uns die Bibel berichtet, auch ein Schriftgelehrter, ein Pharisäer, der mit Jesus ein intensives Gespräch hatte, und wo Jesus ihm genau das Gleiche sagt, so sagt, ja, du musst halt von neuem geboren werden. Und dann sitzt er da und sagt, ja, bitteschön, wie soll das denn gehen? Ja? Wie soll das funktionieren? Ich bin ja nun mal da und auch nicht mehr der Jüngste. Ja? Wie soll ich denn jetzt nochmal neu geboren werden und dann auch noch aus Gott? Und die Bibel sagt uns, dass das durch Jesus geht. In Johannes 1, also in dem Evangelium, das Johannes geschrieben hat, in Kapitel 1, Vers 12, da sagt er das am Anfang so schön, alle, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Also irgendwie, wie das genau funktioniert bleibt, glaube ich, immer ein Geheimnis. Es ist ein Wirken Gottes und gleichzeitig sagt Gott uns aber auch, was unser Part darin ist, was wir tun können, nämlich dass wir diese Auflehnung gegen Gott einfach zu Gott bringen. Sie ihm sagen und sagen, das ist meine Auflehnung gegen dich. Ich hätte dich so gerne im Griff. Oder ich wollte bis jetzt nichts von dir wissen, was auch immer es ist. Aber das ist meine Auflehnung gegen dich. Und ich weiß, das ist nicht richtig, aber ich komme dagegen nicht an. Und ich bringe sie dir und ich bitte dich, mach du mich neu. Ich will dir vertrauen. Und dem, was du getan hast, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, dem will ich vertrauen. Mach du mich neu. Schenk mir ein neues Leben. Ein Leben aus dir und aus deiner Kraft. Und Johannes schreibt uns, dass da, wo wir das tun, dass genau das passiert. Dass genau das passiert, dass wir aus Gott neu geboren werden. Und dass wir Kinder Gottes heißen können und heißen dürfen. Und es ist immer sein Angebot, jeden Tag, an Sie, an dich, Kind Gottes zu sein, als Kind Gottes zu leben, Kind Gottes zu werden, aus Gott neu geboren zu werden, die Auflehnung einfach loszulassen, sie vor Gott zu bringen, sie ans Kreuz zu bringen und die Vergebung und die Neugeburt durch Jesus Christus in Anspruch zu nehmen. Aber was heißt es dann, als Kind Gottes zu leben? Jetzt bin ich auch endlich beim Punkt. Hatten wir ja am Anfang mal die Frage. Und ich möchte uns einfach nur ein paar Punkte hier mit reinnehmen, die Johannes so rausstellt. Er fängt dann an und sagt, jetzt seht doch, wie groß ist die Liebe, die uns der Vater erwiesen hat. Und das ist das Allererste. Wenn du als Kind Gottes leben willst, wenn du diese Gotteskindschaft leben willst, jeden Tag neu, dann mach genau das, was Johannes auch macht. Lerne zu staunen. Lerne zu staunen. Das ist ja, Johannes schreibt ja hier so einen Brief, eigentlich ganz sachlich, und auf einmal sagt er, aber jetzt seht doch, siehe, das ist eigentlich der Ruf eines, das gibt es eigentlich sonst nur in der Erzählung, das ist so, also man kann sich das so vorstellen vielleicht, ich finde, das ist immer wieder schön, wir sind mit unseren Kindern unterwegs im Auto und auf einmal sieht einer einen Regenbogen und sagt, guck mal da, ein Regenbogen. Und alle, oh, wo? Und man guckt hin. Guck mal da. Das ist das, was Johannes hier sagt. Jetzt guck mal. Jetzt schau mal hin. Was für eine Liebe. Was für eine Liebe, die Gott, der Vater, dir erwiesen hat. Du darfst Kind Gottes sein. Was für eine Liebe. Lern zu staunen. Guck hin. Weit aufgerissene Augen. Staunen. Was mit Johannes hier passiert, ist, dass diese Wahrheit, denn es ist ja eine Wahrheit, klar, wer Kind Gottes ist, das ist ein Geschenk von Gott, ist nicht, und es ist ein Geschenk seiner Liebe und es ist Wahrheit, aber dass diese Wahrheit unser Herz und unsere Emotionen und unser Sein völlig überflutet, weil das, was wir da sehen, uns total ergreift. Ich liebe es, in den Bergen unterwegs zu sein und es ist immer wieder und sagenhaft, wenn man oben unterwegs ist oder an irgendeinen Punkt kommt, wo sich wieder eine neue Aussicht eröffnet, ein neuer Blick. Mir geht es immer so richtig durch Mark und Bein. Ja, das lässt mich schaudern, das lässt mich, das bewegt mich, das berührt mich. Und darum geht es hier auch. Lerne zu staunen. Staune über Gott und seine Liebe, über das, was es heißt, dass er dich zu seinem Kind gemacht hat. Sieh hin. Kind Gottes. Ist doch eigentlich völlig irre. Gott, Schöpfer dieser Welt, Schöpfer Himmels und der Erden. So viel unendlich größer und höher, als wir es uns vorstellen können. Wenn wir uns das Universum vorstellen, dann sprengt das schon unser Verstand. Und Gott ist der, der das gemacht hat. Und du bist sein Kind. Lerne zu staunen. Und ich möchte euch das wirklich mitgeben. Nehmt das doch einfach mal mit, vielleicht für die nächste Woche, einfach 5 Minuten am Tag euch mal hinzusetzen, mal die Augen zuzumachen, einfach mal entspannen und dann anzufangen, darüber nachzudenken, was heißt es, wer ist dieser Gott, dessen Kind ich bin? Was heißt das? Lerne zu staunen. Sieh genau hin. Guck mal da. Du bist ein Kind Gottes. Staune darüber. Das ist das absolut Erste und Wichtigste. Wenn wir als Kinder Gottes leben wollen, dann ist es unglaublich wichtig, dass uns das neu umhaut. Dass wir nicht aufhören zu staunen. Ja? Dass wir eigentlich wie so ein Grinsekeks die ganze Zeit durch die Gegend laufen könnten, weil wir uns so darüber freuen, weil es uns einfach nicht mehr loslässt. Staunen. Und dann sagt er, nachdem er gesagt hat, jetzt guck mal, was für eine riesige, was für eine großartige Liebe uns Gott erwiesen hat, dass wir seine Kinder sein dürfen, dann sagt er, und wir sind es. Nimm es als deine Identität an. Du bist es. Du strengst dich nicht dafür an. Du bist es. Ich weiß nicht, was deine Identität so im Alltag bestimmt. Die Herkunftsfamilie natürlich, ganz gewiss. Ja, diese Frage, wo kommst du her? Wo gehörst du hin? Wer ist eigentlich dein Papa oder wie auch immer? Das bestimmt meine Identität, klar. Und wenn man älter wird, dann gibt es noch andere Dinge, die mich irgendwie ausmachen. Mein Beruf vielleicht, was ich gelernt habe. Ja, das sind ja immer so Standardfragen. Also, und dann natürlich mein Name, meine Familie. Und was machst du so? Wie verbringe ich meine Zeit? Also und dann, okay, der muss meinen Beruf meinen. Ja, also und vielleicht auch, was ich für eine Ausbildung gemacht habe. Bin ich Schreiner, Maurer? Betriebswirt, keine Ahnung, ja, also Arzt. Manchmal bestimmt uns auch das, was wir so zusammengebracht haben, ja, unser Vermögen oder auch unsere Rolle in der Familie. Manch einer sagt, hey, ich bin stolzer Papa gerade geworden, ja. Dann ist das ja auch etwas, was unsere Identität neu bestimmt, ja, und neu definiert. Und Johannes sagt jetzt, und jetzt ist das Großartige, du bist ein Kind Gottes und das weißt du und du darfst darüber staunen und wie gesagt, jetzt denk daran, du bist es. Was würden Menschen wohl denken, wenn die sagen würden, und wer bist du eigentlich? Ja? Und deine erste Antwort wäre nicht, also ich bin der Christian, ich komme aus Adelshofen, ich bin verheiratet, habe 2 Kinder, sondern gesagt, also du fragst mich, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist das Allerwichtigste. Ich kann dir gern noch mehr von mir erzählen, aber das ist das Wichtigste. Es gibt nichts Größeres, es gibt nichts Wichtigeres. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Es gibt so ein schönes Kinderlied. Das haben wir jetzt heute nicht gesungen, hätte auch gepasst. Das heißt auch so, weißt du, wer ich bin? Weißt du, wer ich bin? Ich bin Gottes geliebtes Kind. In den Strophen geht es dann auch darum, wie Gott mich gemacht hat. Groß, klein, dick, dünn, sportlich, musikal, wie auch immer. Aber das ist eben alles dann das Zweitrangige. Mein Name, was ich gelernt habe, mein Beruf, all das ist zweitrangig hinter dieser Tatsache, ich bin Gottes geliebtes Kind. Das ist meine Identität. Nicht das, was auf meinem Personalausweis steht. Identity Card heißt das, ne? Aber da fehlt das Wichtigste. Es fehlt das Wichtigste. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Diese Identität annehmen. Darüber staunen, guck mal, wie groß. Ich darf Gottes Kind sein und ich bin es. Das ist meine Identität. Und dann macht Johannes weiter und sagt, und ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder, wir sind es hier und heute, aber das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt, aber eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Auch das ist Teil deiner Gotteskindschaft. Auch das bedeutet es, Gotteskind zu sein, zu wissen, es ist mega, dass ich es jetzt bin und dass ich es hier und heute bin, aber was da noch alles kommt, das kann ich gar nicht ermessen. Das Hier und Jetzt ist schon großartig, aber das ist ja gar nicht alles. Was da noch kommt, das haut mich ja dann völlig von den Socken. Johannes sagt, wenn Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, dann werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und das ist auch keine Erfindung von Johannes. Paulus schreibt das ähnlich in Römer 5, wenn er sagt, wir werden teilhaben an seiner Herrlichkeit. Wir werden teilhaben an seiner Schönheit, an seiner Größe. Ja, vor allen Dingen werden wir teilhaben an seinem Wesen, noch mehr, als wir es uns jetzt überhaupt vorstellen können. Wir werden teilhaben an seinem Wesen, an seiner Liebe, an seiner Gerechtigkeit, an seiner Heiligkeit, an seiner Barmherzigkeit, teilhaben an seiner Treue, an seiner Güte. Das wird uns ganz bestimmen. Da wird nichts mehr sein, was uns in dieser Weise und in dieser und im Wesen her von Christus trennt. Ich finde das großartig. Und ja, ich sehne mich immer wieder danach. Ich wünschte mir, das wäre manchmal, also nicht nur manchmal, es wäre schon heute so. Aber leider ist meine Heiligkeit nicht so wie seine. Meine Gerechtigkeit ist die, die er mir schenkt. Aber leider bin ich längst nicht so gerecht wie er. Seine Treue, seine Güte, seine Barmherzigkeit, seine Liebe. Ja, sagt Johannes, die wachsen in uns. Aber dass ich so barmherzig bin wie er, dass ich so lieben kann wie er, dass ich so treu und so gut bin wie er, das kommt. Das kommt. Und das ist das Geniale, das kommt. Warum? Weil ich jetzt schon sein Kind bin und weil ich weiß, dass wenn er dann wiederkommt und wenn ich in seiner Gegenwart bin, ich dann sein werde wie er. Wir werden ihm gleich sein. Als Kinder Gottes. Wir können uns das immer wieder nicht vorstellen, aber so oft spricht die Bibel davon, dass Jesus eben halt der Erstgeborene ist. Unter vielen Brüdern und Schwestern. Dass er eben der erste Sohn Gottes ist. Und wir als Kinder Gottes, wir kommen zwar in der zweiten Reihe, ja, er ist der Erste und ihn übertrifft nichts, aber wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden nicht Teil der Trinität, nein. Aber wir werden von unserem Wesen her ihm gleich sein, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden an seiner Herrlichkeit teilhaben. Auch das gehört dazu, als Kind Gottes zu leben. Zu wissen und darauf zu schauen, was da alles kommt, was Gott uns auch versprochen hat. Und dann noch eine Sache. Dann spricht Johannes ja auch noch davon, dass er sagt, wer aus Gott geboren ist, sündigt nicht. Wer aus Gott geboren ist, der lehnt sich eben nicht mehr gegen ihn auf. Der versucht nicht, ihn im Griff zu haben. Und wer aus Gott geboren ist, der lehnt ihn nicht ab. Denn in ihm ist und bleibt die erneuernde Kraft Gottes. Gott selbst bleibt in dir. Gottes Geist wohnt in dir. Nimm das mal wahr und realisiere das, was das bedeutet. Also wenn du dann schon staunst und dir 5 Minuten Zeit nimmst, zu staunen darüber, dass du Kind Gottes bist, dann kannst du gleich noch mit darüber staunen, was es bedeutet, dass Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und bleibt. Er bleibt. Das ist es eben, ja. Also, das ist genauso, wie ich eben nun mal immer ein Kind meines Vaters bleibe. Und ich könnte jetzt sagen, mir geht es ähnlich, Matthias, wie dir. Meine Frau sagt mir zwar nicht regelmäßig, du wirst immer mehr wie dein Vater, aber ich denke es regelmäßig. Christian, du wirst immer mehr wie dein Vater. Es ist so. Das bleibt in mir. Ich bleibe eben ein Kind meines Vaters. Das hat er mir mitgegeben und das wird sich nicht mehr verändern. Und als Kinder Gottes bleibt Gott mit seinem Geist in dir und es ändert sich nicht. Er wohnt in dir und bleibt in dir. Was für ein Geschenk. Und aus dieser Identität, aus diesem Staunen darüber, zu Gott zu gehören, sein Kind zu sein, aus dieser Identität, aus diesem Wissen, ja, hier und jetzt, ich bin Gottes geliebtes Kind, aus dieser Sicht auf die Ewigkeit, dass ich einmal ihm gleich sein werde, weil er es versprochen hat, und in dieser Gewissheit, dass Gottes Geist in mir wohnt und lebt, sagt Johannes, wenn uns das bewusst wird, wenn uns das vor Augen steht, dann sagt er, wer diese Hoffnung, diese Gewissheit hat, der hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein oder so rein zu werden wie er. Das ist die Folge. Ja, tatsächlich, ein Kind Gottes orientiert sich dann auch danach, als Kind Gottes zu leben und zu sagen, ich will mich fernhalten, dann jetzt auch von den Dingen, die nicht Gottes Wesen entsprechen. Ich bin doch sein Kind. Ja? Ich bin doch sein Kind. Dann will ich doch auch ihm mit meinem Leben Ehre machen. Ich bin doch sein Kind. Dann will ich doch gerne und von Herzen dankbar und in Ehrfurcht vor ihm das tun, was Gottes Wesen entspricht. Aber bitte, die Reihenfolge ist unglaublich wichtig. Nirgendwo schreibt Johannes, und deswegen müsst ihr euch anstrengen, um euch von jeder Sünde fernzuhalten, damit Gott euch eventuell mal als seine Kinder annehmen kann. Sondern es geht eben genau umgekehrt, weil du weißt, dass du ein Kind Gottes bist, weil du weißt, dass du von ihm geliebt bist, weil du darüber immer wieder staunen kannst, weil du weißt und dich danach sehnst, wie es werden wird. Deswegen, daraus kommt dann auch tatsächlich als Gottes Kind ein Leben, das sich orientiert an Gottes gutem Willen. Und wenn du merkst, dass dir das manchmal schwerfällt, dann geht es nicht darum, dass Johannes hier sagen würde, siehst du, dann musst du dich einfach mehr anstrengen. Sondern was Johannes ja hier sagt, ist, wenn dir das schwerfällt, ich glaube, dann hast du vergessen, wer du bist. Und deswegen ist es so wichtig, zu wissen, wer ich bin. Denn ich bin Gottes geliebtes Kind. Amen.